Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Ich bin ehrlich, ich habe ein bisschen Muskelkater, aber ich glaube daran, wenn die Bibel davon spricht, dass auch wenn der äußere Leib und Körper zerfällt, dass der innere jeden Tag erneuert wird. Das ist meine Hoffnung. Genau. Ey, richtig krass. Diese Freizeit bedeutet mir echt viel, weil ich vor 10 Jahren das allererste Mal mit auf Jugendsommerfreizeit war. Und mich freut das mega zu sehen, wie sich die Jugend entwickelt hat, wie wir im Glauben wachsen. Und heute machen wir weiter mit dem Thema, ich bin ein Heiliger. Also ich bin ehrlich, vor der Predigt hätte ich mich nicht so genannt. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal so genannt habt, dass ihr Heilige seid. Aber ich hoffe, dass wir am Ende dieser Predigt verstehen werden, dass wir in Christus Heilige sind. Du und ich sind in Christus Heilige. Nicht, weil wir so heilig sind, sondern weil Christus heilig ist. Und weil seine Identität nun unsere ist. Und ich glaube, dass wir in den bisherigen Predigten schon verstanden haben, dass Jesu Tod am Kreuz unsere Identität ändert. Und in Christus zu sein bedeutet auch, ein Heiliger zu sein. Und ich danke jetzt schon mal Eli und Hulda. Wir haben ein kleines Video für euch vorbereitet, um uns einfach mal unsere Identität vor Augen zu führen, wer wir ohne Jesus sind und wer wir mit Jesus sind. Genau. Okay, kann losgehen. Diese Schüssel mit Wasser soll die Welt symbolisieren. Und diese Welt ist komplett kaputt. Diese Welt ist voll mit Sünde. Voll mit Sünde. Sehr, sehr schwarz. Und wenn wir ohne Jesus sind und in dieser Welt leben, dann haftet Sünde an uns. Sünde definiert uns. Sünde macht uns schmutzig. Wenn wir aber in Jesus sind, dann ist es wie, als wenn wir einen Schutzfilm haben. Und dieser Schutzfilm sorgt dafür, dass Sünde nicht mehr an uns haften bleibt. Sünde definiert uns nicht mehr, wenn wir in Christus sind. Amen?
Amen.
Amen. Sehr gut. Merkt euch das. Sehr gut. Merkt euch bitte dieses Bild. Weil wir in Christus einfach eine neue Identität haben. Wir sind nicht mehr das, was wir waren. Sünde bestimmt uns nicht mehr. Wir sind Heilige. Und in Christus ein Heiliger zu sein, bezeichnet die Stellung eines jeden Gläubigen vor Gott. Das bedeutet, wenn Gott einen Christen ansieht, dann sieht er keinen Sünder. Er sieht keine Sünde, sondern er sieht seinen Sohn. Ja? Er sieht Perfektion. Er sieht Reinheit, er sieht Herrlichkeit, er sieht Heiligkeit. Das bedeutet, dass Jesus nun uns definiert und seine Identität zu unserer wird. Und weil er heilig ist, sind auch wir Heilige. Diese Stellung als Heiliger macht allein Jesus möglich. Und diese Stellung beschreibt keinen Prozess. Das ist ein einmaliges Ereignis. Entweder bist du in Christus oder du bist nicht in Christus. Und diese Stellung vor Gott und die Identität eines Heiligen können sich daher auch nicht ändern, weil sie allein in Christus begründet sind und Christus sich nicht ändert. In Christus sind und bleiben wir Heilige. Einmal in Christus, immer in Christus. Und mein Gebet ist wirklich für heute, dass wir anfangen, unsere Identität als Heilige zu erkennen und anfangen, uns zu sehen, wie Gott uns sieht. Weil ich kenne das, wir beten oft, Herr, lass mich meine Nächsten sehen, wie du ihn siehst. Ist auch gut. Aber lass uns doch mal zum Gebet machen, dass wir anfangen, uns zu sehen, wie Gott uns sieht. Gott allein definiert, wer ich bin. Und deshalb kommt es allein darauf an, was Gott von mir und über mich denkt. Lass uns beten und dann machen wir weiter. Jesus, Herr, wir danken dir für dein vollbrachtes Werk am Kreuz und danken dir, dass du alles neu machst. Danke, dass wir in dir eine neue Schöpfung sind und das Alte vergangen ist, Herr. Und ich bitte dich, Jesus, dass du mich in meiner Schwachheit gebrauchst, Herr, um dein Wort heute zu predigen, Herr, um deine Wahrheit zu streuen, Herr. Und ich bitte dich, dass dein Wort auf fruchtbaren Boden fällt und einfach Veränderung schafft. Lass uns doch bitte erkennen, wer wir in dir sind, Herr. Das ist mein Gebet und das bete ich in deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen.
Amen.
Amen. Genau, unser Ausgangsvers ist Epheser 1,1, da heißt es, Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Wir sehen hier, dass Paulus seinen Brief an die Heiligen adressiert. Und wenn wir im Urtext nachschauen, welches Wort dafür Heiliger oder Heilige verwendet wird, finden wir das Wort Kadosh oder Quaidosh, hört sich auch cool an. Und das Ganze bedeutet so viel wie abgesondert und Gott geweiht. Das bedeutet, ein Heiliger ist jemand, der für Gott abgesondert ist. Heilige sind eine abgesonderte Gruppe von Menschen, die Gott angehören, also seine Heiligen sind. Und in Christus, merkt euch das, ist jeder Gläubige ein Heiliger. Heilige sind nicht nur eine bestimmte Gruppe von Christen. Nicht nur Pastoren sind Heilige, nicht nur Älteste sind Heilige, nicht nur Lobpreisleiter sind Heilige, nicht nur die Leute, die hier vorne stehen und irgendwelche Dienste ausführen, sind Heilige. Nein, sondern jeder Christ in Christus ist ein Heiliger. Wenn du also ein Christ bist, dann bist du in Christus auch ein Heiliger. Und ich finde es spannend, wenn wir mal die Worte zählen, wie oft Paulus das Wort Heilige benutzt, finden wir das Wort 39 Mal in seinen Briefen. 39 Mal bezeichnet Paulus Christen als Heilige. Und irgendwie scheint es so, als wäre das irgendwie sein Lieblingswort. Ich habe euch mal drei Beispiele mitgebracht. Philipper 1,1. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus. Römer 1,7. An alle in Rom, die von Gott geliebt sind, die berufenen Heiligen. Gnade sei mit euch. 1. Korinther 1,2. An die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen. Und dass Paulus die Christen in Ephesus, in Korinth oder in allen anderen Gemeinden als Heilige bezeichnet, liegt nicht daran, dass sie in sündloser Perfektion gelebt haben. Nein, wenn wir die Briefe von Paulus lesen, sehen wir vielmehr, dass er die Gemeinden korrigierte und ermahnte. Und dennoch bezeichnet er sie als Heilige. Warum? Sie sollen erkennen und verstehen, wer sie nun in Christus sind, weil aus ihrer neuen Identität ein komplett neues Leben entspringt. Aus ihrer neuen Identität entspringt ein neues Leben. Leute, und deshalb ist Identität immer wichtiger als das stumpfe Einhalten von Geboten. Wer wir in Christus sind, ist wichtiger als die Frage, was wir als Christen tun sollten. Wer wir in Christus sind, ist wichtiger als die Frage, was wir als Christen tun sollen. Weil überleg mal, bevor Gott die 10 Gebote gab, was hat er gesagt? Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft geführt hat. Und nun haltet meine Gebote. Und dann kommen die 10 Gebote. Gott hat nicht erst gesagt, haltet meine Gebote und dann werde ich euch befreien. Das macht er nicht. Sondern als Befreite und Erlöste folgen diese Gebote. Das bedeutet nicht, was ich tue, bestimmt, wer ich bin, sondern wer ich bin, bestimmt, was ich tue. Nochmal, nicht, was ich tue, bestimmt, wer ich bin, sondern wer ich bin, bestimmt, was ich tue. Also zuerst Identität, dann Gebote. Für die Deutschlehrer zuerst Indikativ, dann Imperativ. Ja? Das bedeutet, aus meiner Identität in Christus entsteht das Verlangen, Christus zu folgen und seine Gebote zu befolgen. Ich werde nicht zum Christen, nur weil ich die 10 Gebote halte. Das müssen wir verstehen. Nicht das Halten der Gebote macht dich zum Christen, sondern aus deiner Identität als Christ befolge ich die Gebote. Zuerst Identität, dann Gebote. Und genauso ist der Epheserbrief aufgebaut. Kapitel 1 bis 3 lesen wir, wer bin ich in Christus? Zuerst Identität. Und dann Kapitel 4 bis 6, wie sieht ein Leben nun als Christ aus? Wie sieht ein Leben in dieser neuen Identität aus? Dann kommen die Regeln, Gebote, Imperativ. 9-mal, wenn ihr den Epheserbrief lest, 9-mal werdet ihr das Wort Heilige finden. Und wir schauen uns deshalb heute an, was es bedeutet, in Christus ein Heiliger zu sein. Und wie die meisten habe ich auch 3 Punkte. Das ist die Gliederung. Erstens, Heilige sind keine Sünder mehr. Zweitens, Heilige haben eine neue Heimat. Und drittens, Heilige leben ein Leben der Heiligung. Erstens, Heilige sind keine Sünder mehr. Wir haben gesehen, dass Paulus über 39 Mal Christen mit dem Wort Heilige anspricht. Aber er verwendet nie das Wort Sünder, um Christen zu beschreiben. Paulus schreibt seine Briefe nicht so. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes an die Sünder, die aus Gnade gerettet wurden, schreibt er nicht. Er schreibt das nicht. Es ist wahr, dass Jesus am Kreuz für Sünder gestorben ist. 100%. Und es ist auch wahr, dass Sünder allein, was habe ich hier, allein aus Gnade gerettet werden. Aber das ist irgendwo dann auch nur die halbe Wahrheit, weil sich in Christus durch sein vollbrachtes Werk etwas ändert. Wir erhalten eine komplett neue Identität. In Christus ändert sich deine und meine Identität. In Christus entsteht etwas Neues. Das Alte ist vergangen. Es ist wahr, dass jeder Mensch als Sünder geboren wird. Und es ist wahr, dass Menschen sündigen, weil sie Sünder sind. Menschen werden nicht zu Sündern, weil sie sündigen, sondern umgekehrt. Sie sind Sünder und deshalb sündigen sie. Das ist die Identität eines Sünders. Jeder Mensch hat die Identität eines Sünders ohne Jesus. Und seit dem Sündenfall von Adam und Eva lesen wir in der Bibel, dass jeder Mensch von Geburt an eine sündige Natur hat. Wir lesen in der Bibel, dass jeder Mensch unter der Sünde ist. Und jeder Mensch wird in Adam als Sünder geboren. Jeder Mensch wird in Adam von Geburt an in die Stellung eines Sünders versetzt. Aber hört jetzt genau zu. Wer aber in Christus ist, dessen Stellung ändert sich. Komplett. Wir haben es gerade als letztes Lied gesungen. So nice. Amazing Grace. Das ist doch dieser wunderbare Tausch, von dem wir singen, von dem wir hören und den wir so feiern. Was hat Jesus am Kreuz gemacht? Jesus Christus starb am Kreuz anstelle von Sündern. Und merkt euch das jetzt. Am Kreuz wurde Jesus wie ein Sünder behandelt, damit Gott Sünder wie Jesus behandeln kann. Verstehen wir das? Am Kreuz wurde Jesus wie ein Sünder behandelt, damit Gott Sünder wie Jesus behandeln kann. Das ist dieser große, unverdiente, wunderbare Tausch. Das bejubeln wir, das bepreisen wir, das verehren wir. Wir brauchen Gerechtigkeit, um vor Gott zu bestehen, haben sie aber nicht. Das Einzige, was wir haben, ist Sünde. Das, was Gott aber nicht braucht. Das, was Gott hasst und ablehnt. Was macht er? Er tauscht. 2. Korinther 5, 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Unsere Sünde wird Jesus zugerechnet und seine Gerechtigkeit wird zu unserer Gerechtigkeit. Das ist Gottes Rechtfertigung. Ganz einfach, ohne Kommentar, ohne Bibelstudium. Gott erklärt einen ungerechten Menschen für gerecht. Das ist Gottes Rechtfertigung. Und dadurch ändert Gott die Stellung eines Menschen. Aus einem Ungerechten wird ein Gerechter. Aus einem Schuldigen wird ein Unschuldiger. Aus einem Verurteilten wird ein Freigesprochener. Aus einem Unheiligen wird ein Heiliger. Aus einem Sünder wird ein Heiliger. Und das ist ein einmaliges Ereignis, welches nicht erst stattfindet, wenn wir im Himmel sind, sondern in dem Moment, wo Glaube an Jesus entsteht, mit deiner Wiedergeburt, ändert Gott deine Stellung. Sobald jemand in Christus ist, kann er nicht mehr in Adam sein. Punkt. Sobald jemand in Christus ist, kann er nicht mehr in Adam sein. Auch wenn der alte Adam noch da ist, definiert dieser alte Adam aber nicht mehr uns, weil etwas Neues da ist. In Christus entsteht etwas Neues. In Christus ändert sich unsere Stellung. Römer 5, 19. Genauso wie durch den Ungehorsam eines Einzelnen, also in Adam, alle zu Sündern wurden, werden durch den Gehorsam eines Einzigen, also durch Jesu Gehorsam, alle zu Gerechten. Aus einem Sünder macht Jesus einen Gerechten. Er macht aus einem Sünder einen Heiligen. Das ist seine neue Stellung, das ist seine neue Identität. Und wenn Gott nochmal, wenn Gott einen Christen ansieht, dann sieht er keinen Sünder. Er sieht keine Sünde, sondern er sieht seinen Sohn. Wir sind in Christus keine Sünder mehr, sondern Heilige. Bedeutet das jetzt, dass Heilige nicht mehr sündigen? Nein. Auch ich sündige noch, auch Andi sündigt noch. Jeder von uns, obwohl er in Christus ist, sündigt noch. Natürlich wirst du auch als Christ noch in Sünde fallen. Aber der Unterschied ist, dass die Sünde keine Macht mehr über uns hat. Sünde beherrscht uns nicht mehr. Sünde ist im Leben eines Christen noch gegenwärtig, aber sie beherrscht uns nicht mehr, weil Jesus am Kreuz gesiegt hat. Amen.
Amen.
Paulus ruft aus: Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Jesus hat der Schlange den Kopf zertreten. Er hat am Kreuz gesiegt. Und deshalb hat Sünde null Macht mehr über uns. Null. Wir müssen nicht mehr sündigen, weil wir in Jesus keine Sünder mehr sind. Auch wenn der alte Adam noch da ist, definiert er uns nicht mehr, weil wir in Christus neu sind. Und jetzt gibt es eine spannende Stelle. Paulus schreibt in 1. Timotheus 1,15: Glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Gegenwart, ne? Das bedeutet nicht, dass Paulus noch ein Leben, dass Paulus der größte Sünde als größter Sünder lebt, sondern er schreibt das, weil er seine Vergangenheit kennt. Und er der Meinung ist, dass er die Person ist, die am wenigsten das Heil verdient hat. Weil bevor wir von Paulus lesen, lesen wir von Saulus. Und Saulus war derjenige, der Christen verfolgt hat. Er hat die Gemeinde Jesu verfolgt. Er war bei der Steinigung von Stephanus dabei. Und deshalb schreibt er das. Er schreibt von unverdienter Gnade. Und ist es nicht schön? Aus Saulus wurde Paulus. Wir lesen nirgendwo mehr von Saulus, nur von Paulus. Saulus bestimmt Paulus nicht mehr, sondern Paulus ist neu geworden. Das ist doch schön. Römer 5, Vers 8: Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ohne Christus sind wir Sünder. In Christus waren wir Sünder. In Christus sind wir keine Sünder mehr. Und merkt euch das jetzt. In Christus sind wir keine Sünder, die heilig leben, sondern wir sind Heilige, die noch sündigen. Das ist ein Unterschied. In Christus sind wir keine Sünder, die heilig leben, sondern Heilige, die noch sündigen. Die Sünde ist zwar noch da, aber sie macht nicht mehr unsere Identität aus. Paulus schreibt in Römer 6, 2 und 7: Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Und das Krasse ist doch, wir sind nicht nur freigesprochen, sondern wir sind aus dieser Sklaverei der Sünde befreit worden. Wen der Sohn frei macht, der ist doch wirklich frei. Der ist wirklich frei. Und das ist der Grund, warum wir, wenn wir sündigen, uns so unwohl fühlen. Weil diese Sünde nicht mehr zu unserer neuen Identität passt. Und deshalb überführt uns auch der Heilige Geist von unserer Sünde, weil wir Heilige keine Sünder mehr sind. Und ich glaube, am Umgang mit der Sünde erkennen wir auch noch, ob jemand noch in Adam ist oder schon in Christus ist. Weil sowohl Christen als auch Nicht-Christen fallen in Sünde. Aber der Umgang ist ein komplett anderer. Und ich will euch das anhand zweier Tiere mal erklären. Wir gehen als Familie, wir haben so eine Jahreskarte für den Zoo, fast gefühlt jeden Tag, weil man muss das Geld ja erst ausnutzen, in den Zoo. Ist so, ohne Spaß. Also sobald es nicht regnet, wir gehen in den Zoo, wirklich. Gibt es dort Schweine, ja? Und wenn ihr die Schweine mal beobachtet, dann chillen die echt nur im Schlamm. Die gammeln da im Schlamm, die wühlen, wie heißt das, wühlen, suhlen? Wühlen sich im Schlamm und lieben diesen Schlamm. Sie lieben diesen Schlamm. Wenn aber ein Lamm aus Versehen oder auch willentlich in den Schlamm fällt, dann liebt es diesen Schlamm nicht, sondern will so schnell wie möglich da raus. Und wenn es von alleine nicht da rauskommt, ruft es nach seinem Hirten, ruft es nach dem Hirten um Hilfe und sagt: Ey, ich will da nicht, hilf mir raus. Und so ist es, wenn Christen in Sünde fallen. Sie fühlen sich unwohl, sie lieben die Sünde nicht, sondern hassen sie. Sie hassen es, in diesem Schlamm zu sein. Daran erkennen wir, ob jemand in Christus ist oder in Adam. Bernd hatte den Satz gesagt, derbe stark, du kannst nicht in Jesus sein und Sünde lieben. Das geht nicht. Das geht nicht. Und deshalb fordert Paulus uns auf, Sünde in unserem Leben zu bekämpfen und sogar zu töten, sagt er. Wir leben nicht mehr für die Sünde, sondern wir leben für den Sohn. Galater 2,20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und ich bin ehrlich, normal gefällt das dem Teufel nicht. Normal gefällt das dem Teufel nicht. Und natürlich will der Teufel dich und mich verunsichern. Er ist der Vater der Lüge. Der Teufel ist es, der uns immer wieder unsere Vergangenheit vorhält. Er ist es immer wieder, der uns unsere Sünden vorhält. Er ist es, der uns anklagt. Er ist es, der uns verurteilen will. Und der Teufel ist es, der uns die Ketten der Sünde, von denen uns Jesus freigemacht hat, wieder anlegen will. Er will, dass wir zurück auf unser altes Leben schauen, damit wir unser neues Leben in Jesus nicht sehen und nicht ausleben. Was der Teufel will, ist, er will unseren Blick weg von Jesus und hin zur Sünde lenken. Sehen wir, wie eklig das eigentlich ist? Guck mal, was Gott im Garten Eden zu Adam und Eva sprach. Er hat gesagt, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Von jedem. Außer einem Baum. Den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, von dem sollst du nicht essen. Was hat Satan gemacht? Er hat Eva verunsichert. Hat Gott wirklich gesagt? Er hat Eva angelogen. Und was er gemacht hat, ist, er brachte sie dazu, sich auf das zu fokussieren, was sie nicht tun sollte. Und genau das macht der Teufel doch auch heute noch. Auch er sagt uns doch zu, hat Gott wirklich gesagt, dass du kein Sünder mehr bist? Hat Gott wirklich gesagt, dass er treu und gerecht ist und dir deine Sünden vergeben wird, wenn du sie bekennst? Hat Gott wirklich gesagt, dass dich nichts auf dieser Welt von seiner Liebe trennen kann? Hat Gott wirklich gesagt? Und so sieht der Teufel Zweifel in dein Leben. Er versucht alles, um deinen Fokus auf deine noch vorhandene Sünde zu lenken und dir deine neue Identität in Christus auszureden. Der Teufel kennt deinen Namen, aber ruft dir zu, du Sünder. Jesus kennt deine Sünden, aber ruft dich bei deinem Namen. Bernd hat es auch schon so, aber wir wiederholen uns ein bisschen, damit diese Dinger sitzen. Und ich bin ehrlich, wenn der Satan dich das nächste Mal anklagt, wenn du das nächste Mal wieder in Sünde fällst und Satan dir die Sünde vorhält und sagt, ey, guck mal, du hast schon wieder versagt. Willst du wirklich so zu Gott kommen? Guck mal, schon wieder dieselbe Sünde wie letzte Woche. So kannst du nicht zu Gott kommen. Du hast die Hölle verdient, mein Freund. Wenn der Teufel dir das sagt, dann müssten wir eigentlich sagen, ja, wir haben die Hölle verdient. Für meine Sünde hätte ich die Hölle verdient. Aber mein Jesus ist für meine Sünde ans Kreuz gegangen. Mein Jesus hat am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Und mein Jesus liebt mich, obwohl er mich kennt. Und mein Jesus ist mein Retter. Und mein Jesus ist mein Fürsprecher. Und mein Jesus ist meine einzige Hoffnung. Und er ist derjenige, der mich liebt, obwohl er mich kennt. Und nichts wird mich von dieser Liebe trennen. Deshalb, wenn du in Christus bist, dann glaube nicht den Lügen des Teufels, sondern glaube den Wahrheiten Gottes. Schau nicht auf deine Sünde in deinem Leben, sondern auf den Sohn. Weil nicht mehr deine Sünde dich definiert, wer du bist, sondern Jesus definiert dich. Für jeden Blick, den du auf dich selbst richtest, richte 10 Blicke auf Jesus. Ey, von mir richte 1000 Blicke auf Jesus, wirklich. Für jeden Blick auf dich selbst richte 10 Blicke, 100 Blicke, 1000 Blicke auf Jesus. Verstehe, dass seine gerechte, sündlose und heilige Identität nun unsere ist. In Jesus sind wir keine Sünder mehr, sondern Heilige. Amen. Sehr gut. Zweitens. Heilige haben eine neue Heimat. Epheser 1,1 nochmal. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus und jetzt die in Ephesus sind. Ephesus war damals irgendeine Stadt in Kleinasien. Aber was für mich so mindblowing war, vielleicht ist dumm, Ephesus war eine Stadt in dieser Welt. Das heißt, in Christus sind wir Heilige noch in der Welt. Nur weil wir an Christus glauben, heißt es nicht, dass wir mit Beginn unseres Glaubens direkt in den Himmel gebeamt werden oder direkt entrückt werden oder direkt in den Himmel versetzt werden. Nein. In Christus sind wir noch in der Welt, aber nicht von der Welt. Das bedeutet, in Christus gehören wir nicht mehr der Welt an, sondern Christus. Wir leben noch in der Welt, aber wir leben nicht mehr für die Welt. In Christus hat Gott uns Heilige aus dieser Welt herausgerufen. Wir sind einfach für ein Leben außerhalb dieser Welt bestimmt. Philipper 3,20. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Das bedeutet, Heilige haben in Christus eine neue Heimat. Und diese Heimat ist der Himmel. Und ich bin ehrlich, Leute, ich freue mich auf diesen Tag. Eines Tages werden wir, die wir in Christus sind, vor unserem Herrn und Retter Jesus Christus stehen. Und er wird uns dann so empfangen. Und er wird nicht sagen, guck mal, er wird nicht sagen, fühl dich wie zu Hause, sondern er wird sagen, willkommen zu Hause. Das ist ein Unterschied. Er wird sagen, willkommen zu Hause. Du bist hier nicht nur zu Besuch, sondern du bist endlich angekommen. Gut gemacht, mein treuer Knecht. Epheser 2,19. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. In Christus, dieses Thema Heilige zieht sich so durch, ne? In Christus sind wir Mitbürger der Heiligen. Wir sind Bürger des Himmels. Und das ist unsere neue Heimat. Das ist unsere neue Heimat. Wir werden Jesus dann nicht mehr nur mit dem Herzen sehen, sondern von Angesicht zu Angesicht. Freust du dich schon darauf? Das ist unsere neue Heimat. Das ist eigentlich das ist unsere wahre Heimat, nach der wir uns sehen. Hebräer 13,14. Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Das heißt, in Christus befinden wir Heilige uns noch auf dem Weg nach Hause. Und es ist interessant, wenn wir uns Johannes 17 mal durchlesen, wo Jesus für seine Jünger betet, das hohepriesterliche Gebet. Da betet er nicht, dass der Vater seine Jünger aus dieser Welt herausholt, um sie zu safen. Nein, sondern er betet: Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Er betet, dass die Jünger bewahrt bleiben sollen, weil sie nicht zu dieser Welt gehören, sondern zu Jesus. Und das gilt für alle Gläubigen, die in Christus Jesus sind. Wir sollen auf unserem Weg nach Hause Jesus in dieser Welt spiegeln. Das bedeutet auch, weil Jesus von dieser Welt gehasst wurde, werden auch wir von dieser Welt gehasst. Wir brauchen uns nicht wundern, dass die Welt uns hasst, wenn sie Jesus gehasst hat. Wir sind einfach Heilige in einer unheiligen Welt. Aber wir dürfen Trost finden in Jesus. Schau mal, was er sagt. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und das darf uns doch ermutigen, weil wir wissen dürfen, dass der, welcher in uns ist, viel, viel größer ist als der, welcher in der Welt ist. Und deshalb lasst uns, während wir uns auf dem Weg nach Hause befinden, zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Zuerst nach dem trachten, was droben ist. Nicht auf dem, was auf Erden ist. Lasst uns nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare, weil das Sichtbare vergänglich ist, das Unsichtbare aber ewig. Und ich glaube wirklich, eines der größten Schwächen von uns Christen ist es wirklich, dass wir uns in dieser Welt zu sehr zu Hause fühlen. Und ich fand das Beispiel ganz cool. Jeder von euch hat hier ein Zimmer zugeteilt bekommen. Aber ich glaube nicht, dass, also ich hoffe nicht, dass jemand von euch seinen gesamten Hausstand aus Hamburg mitgenommen hat. Ich hoffe nicht, dass ihr anfangt, Löcher in die Wand zu bohren, um irgendwelche Regale aufzubauen in eurem Zimmer oder irgendwelche Bilder an die Wand zu hängen. Und ich hoffe auch nicht, dass ihr irgendwelche Lichterketten oder Dekoartikel mitgenommen habt, um euer Raum zu gestalten. Pauline hat das nicht gemacht, chillt. Pauline hat das nicht gemacht. Aber überlegt mal, warum haben wir das nicht gemacht? Wir wissen, dass wir dieses Hotel wieder verlassen werden. Wir wissen, dass wir dieses Hotel wieder verlassen werden, weil wir wissen, dass wir hier nur vorübergehend sind. Und das gilt auch, wenn wir wieder zurück in Hamburg sind. Wir sind hier nur vorübergehend. Wir werden diese Stadt, diese Welt wieder verlassen. Das bedeutet nicht, dass du dein Zimmer, deine Wohnung oder dein Haus nicht einrichten oder dekorieren darfst. Ne? Mach weiter damit, alles gut. Aber du sollst wissen, dass dein Zimmer, deine Wohnung oder dein Haus niemals dein wahres Zuhause ersetzen wird. Wird es nicht. Unser Zuhause ist die Ewigkeit. Und mit Fokus auf die Ewigkeit wollen wir in Christus als Heilige für das leben, was ewig bleibt. Also, wir haben als Heilige in Christus eine neue Heimat. Und drittens, der letzte Punkt, Heilige leben ein Leben der Heiligung. Ich hoffe, wir haben verstanden, dass wer wir sind, komplett verändert, wie wir leben. Wer wir sind, verändert, wie wir leben. Schaut mal, was Paulus in den Versen danach schreibt. Welche Absicht verfolgt Gott für unser Leben? Epheser 1, 3 bis 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns mit ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Und jetzt schaut mal, was die Absicht ist. Damit wir heilig und tadellos vor ihm sein, in Liebe. Damit wir heilig sein. Es stimmt, dass Gott dich so annimmt, wie du bist. Aber Gott will nicht, dass du so bleibst, wie du bist. Dafür liebt er dich einfach zu sehr. Weil Gott dich liebt, will er nicht, dass du so bleibst, wie du bist. Sondern er will, dass du heilig lebst. In der ganzen Schrift lesen wir, dass Gott Menschen zur Heiligung aufruft. In Christus sind wir Heilige aufgefordert, heilig zu leben und heilig zu sein, weil Christus heilig ist. 1. Petrus 1,15. Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, also Jesus, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. 1. Thessalonicher 4,3. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Hebräer 12,14. Jagt nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und Heiligung beschreibt im Endeffekt nichts anderes als den Wandel und Prozess eines Christen, Christus ähnlicher zu werden. Christus ähnlicher zu werden bedeutet Heiligung und ist ein lebenslanges, fortschreitendes Wachsen in Christus. Nur nochmal für uns als Zusammenfassung. Dass wir Heilige sind in Christus, beschreibt unsere Position vor Gott. Heiligung selbst ist der Prozess, Christus ähnlicher zu werden, der abgeschlossen sein wird, wenn wir bei Christus sind. Und Heiligung ist immer eine Veränderung von innen. Heiligung verläuft immer von innen nach außen, weil es geht nicht darum, irgendwelche Verhaltensregeln zu ändern, sondern das Herz muss verändert werden. Und damit meine Töchter wachsen, müssen sie essen. Ist so. Und wenn wir hier beim Essenstisch sitzen, sage ich Dasha nicht, dass sie ihr Essen nehmen soll und sich damit überall einreiben soll. Auch wenn es manchmal so aussieht, ich sage es ihr nicht. Und wir machen so lange weiter, bis dieses Essen einfach in ihr Inneres gelangt. Unser Essen, die Nahrung muss ins Innere. Wenn die Nahrung nur außen bleibt, verändert sich nichts. Dann entsteht auch kein Wachstum. Unsere Nahrung ist Gottes Wort. Und nur das Evangelium allein hat die Kraft, uns zu verändern. Das bedeutet, dass das Evangelium der Motor unserer Heiligung ist. Wir brauchen das Evangelium, jeden Tag neu, um wachsen zu können. Deshalb will ich euch ein paar Fragen stellen. Erlebst du Veränderungen in deinem Leben? Erlebst du geistlichen Wachstum? Fängst du an, die Sünde zu hassen, die du einst geliebt hast? Fängst du an, dich nach der Gerechtigkeit Gottes auszustrecken, von der du vorher gar nichts hören wolltest? Wächst du in Christus, beziehungsweise wächst Christus in mir? Und ich bin ehrlich, wenn ich so Dasha und Wally angucke, die sind derbe süß. Und ich kann auch nicht sagen, wer süßer ist. Aber wenn sie nicht wachsen, dann sollte ich mir Gedanken machen. Wenn meine Kinder nicht wachsen, sollte ich mir Gedanken machen. Wenn sie nicht wachsen, dann stimmt etwas nicht mit ihnen. Wenn du als Christ nicht in der Heiligung wächst, dann stimmt mit dir etwas nicht. Weil wer Jesus begegnet, kann nicht unverändert bleiben. Das geht nicht. Wenn Jesus nicht dein Leben verändert hat, dann bist du nicht dem echten Jesus begegnet. Und deshalb prüf dich. Prüf dich, was sind die Bereiche, die deine Heiligung behindern? Welche Sünden stoppen deinen geistlichen Wachstum? Was ist noch deine Lieblingssünde, in der du dich wühlst? Fang an, diese Sünden aufzudecken. Weil wer Sünde zudeckt, gibt dieser Sünde einfach nur Raum und Gelegenheit zu wachsen. Und versteht mich nicht falsch, ne? Es geht nicht um Perfektion. Es geht hier nicht um Perfektion. Sondern es geht einfach nur um die Frage, ob Christus in deinem Leben sichtbar ist. Ist Christus in deinem Leben sichtbar? Und deshalb sagt Paulus auch, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Oder erkennt ihr nicht, dass Christus in euch ist? Schon wieder. Es sei denn, dass ihr unecht wärt. Prüf dich. Ist dein Glaube echt? Ist dein Glaube unecht? Bist du in Christus oder bist du noch in Adam? Und wenn wir als Heilige in der Heiligung wachsen, bringen wir dadurch eigentlich nur zum Vorschein, wer wir bereits schon sind. Also wenn wir in der Heiligung wachsen, sehen wir oder kommt zum Vorschein, wer wir in Christus bereits schon sind. Und ich fand es cool, John Piper hatte das gesagt. Werde, was du bereits bist. Werde, was du bereits bist. Und ich habe euch ein Bild von einem Mandala mitgebracht. Ich bin ehrlich mit Kindern, einem fallen so viele Kinderbeispiele ein. Ne? Ich glaube, jeder weiß von euch, was ein Mandala ist. Man muss das irgendwie ausmalen. So. Und ich glaube, jeder von euch erkennt, dass das ein Schmetterling ist. Ne? Und Schritte in der Heiligung ist, wie wenn ich das Mandala stückweise ausmale. Und dieses Mandala auszumalen braucht Zeit. Unsere Heiligung braucht auch Zeit. Und unsere Heiligung wird erst abgeschlossen sein, wenn wir bei Jesus sind. Wenn wir diese Schritte in der Heiligung machen, kommt nur zum Vorschein, wer wir bereits sind. Wenn wir dieses Mandala anfangen auszumalen, erkennen wir doch eigentlich umso mehr, wie schön dieser Schmetterling ist. Wir erkennen umso mehr, wie herrlich dieser Schmetterling ist. Und wir kennen umso mehr, wie perfekt dieser Schmetterling ist. Bei Jesus in der Ewigkeit wird dieser Prozess der Heiligung vollkommen abgeschlossen sein. Und dann wird der Schmetterling so aussehen. Drück mal. So wird er aussehen. Bei Jesus wird unsere Heiligung abgeschlossen sein. Deshalb merkt euch, in der Heiligung offenbart sich einfach, wer wir in Christus, nicht mehr lange, noch ein bisschen Geduld. In der Heiligung offenbart sich also, wer wir in Christus bereits sind. Und ich bin ehrlich, ey, wir sind Heilige, deshalb sollte es unser Anliegen sein, in der Heiligung zu wachsen, Christus ähnlicher zu werden. Weil wir Heilige sind, sollte unser Bedürfnis sein, Christus, wachse du in mir und lass mich selber abnehmen. Und ich bin ehrlich, es hat Jesus einfach zu viel gekostet, dass wir unser Leben einfach hier so weiterleben wie vorher. Dass wir einfach chillen und so weitermachen. Es hat Jesus so viel gekostet, dass du in ihm sein darfst. Und wenn du jetzt hier sitzt und vielleicht mit einer Sünde zu strugglen hast oder du von dem ganzen Jesus noch gar nicht so viel hältst und dich am liebsten eigentlich so weit wie möglich hinten versteckst, also no front gegen die, die hinsitzen, ne? Dann mach bitte nicht den Fehler, den Adam im Garten Eden gemacht hat. Weil als Adam gesündigt hat und Gott nach ihm gerufen hat, Adam, wo bist du? Da hat er sich versteckt. Und erstens ist es eine schlechte Idee, sich vor Gott zu verstecken, weil Gott dich so oder so findet. Und es ist auch nicht so schlau, sich vor Gott zu verstecken, weil er doch derjenige ist, der deine einzige Hoffnung ist. Er ist doch derjenige, der deine einzige Rettung ist. Deshalb lauf nicht weg von Gott, sondern lauf hin zu ihm. Tu Buße. Weihe ihm neu dein Leben. Leg deine Sünden ab bei ihm. Komm zu Jesus. Und lasst uns doch als Heilige in der Heiligung leben und für Christus alles geben, weil er alles für uns gegeben hat. 100% für Jesus, weil er 100% für dich und mich gab. Amen.
Amen.
Amen. Sehr gut.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder unter archijugend.de. Bis dann, tschüss!